Petri, lieben Willkommen bei Predator Fishing, deinem Raubfisch-Podcast mit Biss. Ich bin Olucky und wow, ja, ich bin total froh, dass ich heute noch zu dir sprechen darf da draußen. Denn die Folge heißt nicht umsonst Lucky in Gefahr. Ein Survival-Trip ins Grüne, könnte man auch fast sagen. Nein, ihr wisst, wie die Folge heißt. Ich möchte heute mit dir da draußen eine Folge teilen, die wirklich spektakulär und vor allem sehr viel Gefahren in sich birgt. Denn Angeln ist nicht immer nur schön. Und ich möchte vorher, bevor wir mit dieser heutigen Folge anfangen, eine kleine Warnung aussprechen. Ein Leben ist ein Leben und ein Fisch ist ein Fisch. Und es kann nicht so wichtig sein, seinen Traumfisch zu fangen, dass man sein Leben dabei aufs Spiel setzt. Außer man ist ein bisschen bekloppt, hat eine kleine Prise Wahnsinn dabei und befindet sich live bei Predator Fishing. Denn was ich erlebt habe beim Angeltrip vor knapp 7 Wochen, das haut auch den stärksten Lukas um. Das war nämlich richtig spannend und gefährlich. Aber bevor wir heute mit der ersten oder mit der neuen Real Talk Story beginnen, möchte ich einmal einen ganz kleinen Aufruf an alle meine lieben Podcast-Hörer und Hörerinnen rauswerfen. Liebe Angler, mir ist nach wie vor aufgefallen, dass noch nicht jeder von uns, von euch, unsere kostenfreie Predator Fishing App nutzt. Warum? Ihr verpasst exklusive Angebote für meine handlackierten Köder für dich da draußen. Und vor allem verpasst ihr die Chance, bei unseren exklusiven Gewinnspielen teilzunehmen. Die App ist kostenfrei, ihr bekommt jegliche News aufs Handy, was neu ist, was kommen wird und Co. Also tut euch doch einen Gefallen, besucht www.predatorfishing.net. Dort findet ihr einen QR-Code, scannt den, ladet die App im Play Store runter und nehmt ab dem nächsten Gewinnspiel, ab dem 1.4. noch teil. Und der wird exklusiv, der wird Hammer. Auch dann könnt ihr damit richtig geile Fische fangen und vor allem ist es alles handgemacht als kleines Dankeschön, dass ihr mich jetzt seit über 2 Jahren hier mit dem Projekt Predator Fishing supportet. Handgemacht habt ihr ein kleines Stück Lucky in eurer Tacklebox. So, bevor aber jetzt die ganze Spannung abschwächt von unserer heutigen Podcast-Folge, die wirklich amazing ist, lehnt euch bitte zurück, denn ich habe geschwitzt und das war nicht nur Schweiß vom 10 Kilometer Laufmarathon, denn wir haben es alle nicht so gut wie die Karpfenangler, ne? Im schlimmsten Fall werden die irgendwann mal in Gefahr kommen, weil die seit 3 Tagen am Gewässer sitzen, keinen Fisch fangen und mehr in die Flasche gucken, anstatt die Rute in der Hand zu haben und werden eventuell mal eine Alkoholvergiftung haben. Kleiner Zwinker an die Karpfenangler. Nein, ich hab euch lieb. Wir Angler, wir teilen das tollste Hobby der Welt. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir als Raubfischangler, als Spinfischer, wir machen Kilometer über Kilometer, übertreiben bei den Spots, übertreiben bei den Wegen zu den Spots von Kletterparcouren bis hin zu verbotenen Spots, weil, ich sag mal, manche Spots sind so geheim, die kennt der Fisch selbst nicht. Und damit nochmal herzlich willkommen zur heutigen Folge Lucky in Gefahr. Ich habe mich vor knapp 7 Wochen auf dem Weg gemacht, durch jemanden, den ich über TikTok kennengelernt habe, ihn abzuholen. Und wir haben uns auf den Weg gemacht zum Zanderangeln, zum Nachtzanderangeln nach Duisburg an den Rhein. Das sind schon mal 3 Sachen, die ich nicht kenne. Den Rhein kenne ich nicht, Duisburg kenne ich nicht und einen Zander, fange ich nicht so oft. Aber ich habe mir tatkräftige Unterstützung geholt. Er selbst war sehr überzeugt von sich und hat gesagt, Lucky, auch dich. Ich meine, es ist schon hart, wenn er das zu mir sagt, mit diesem auch dich bringe ich zu deinem Fisch, als wenn ich nicht angeln könnte, ihr Lieben. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Aber ich muss die Einladung auf jeden Fall dankend annehmen, habe meine Ruten, meinen Tackle gepackt, habe noch ein paar ganz, ganz neue handlackierte Köder für euch da draußen zum Testen mitgenommen, die ihr bald bei mir auf www.predatorfishing.net im Shop seht und habe mich aufgemacht nach Duisburg, an den Rhein, an einen Spot, den er mir vorher gesagt hatte. Und was soll ich sagen? Es war schon komisch, denn ich musste gefühlt 1,5 Kilometer, bevor ich an dem Spot war, mit meinem T5-Bulli über einen Fahrradweg fahren. Also ich bin bis jetzt noch davon überzeugt, dass da kein Auto langfahren darf. Er hat gesagt, fahr Junge, wir gehen seit 8 Jahren da angeln, da hat noch nie jemand gemeckert. Gesagt, getan. Also habe ich mich aufgemacht, diesen Fahrradweg zu begutachten mit meinem Bulli. Es war ein bisschen tricky, ein bisschen links, ein bisschen rechts, vor allem sehr eng. Und irgendwann stand er vor mir und sagte zu mir, hey, da bist du ja endlich. Und ich denke mir so, jo, Bruder, ich sag, bist du eigentlich bekloppt? Ich sag, das ist doch ein Fahrradweg. Er sagt, nee, ist kein Fahrradweg, das ist ein Fußgänger-Wanderweg. Ich sag, ja, ich sag, Fußgänger-Wanderweg, T5-Bulli, passt nicht zusammen. Er sagt, ja, das sind Kleinigkeiten, scheiße drauf, wir wollen doch Fische fangen. Ich sag, okay, ignoriere ich das einfach mal. Er sagt, lass deinen Bulli da stehen, weil der ist so schön schwarz, der ist groß und wenn irgendwer von weiter Ferne gerade von der Wasserpolizei guckt, das sieht doch original aus wie so ein Einsatzfahrzeug von der SEK oder so. Ne? Du bist gerade mitten im Einsatz. Ich sag, okay. Ich sag, so viel Fantasie hätte ich gerne, aber wenn du das meinst, lass ich die Karre da stehen, kein Problem. Und dann haben wir noch so 200, 300 Meter zu Fuß zurückgelegt mit unserem Tackle und waren auch an der ersten Buhne am Rhein. Und Buhnenangeln ist etwas, was ich in der Vergangenheit noch nicht oft getan habe. Für alle Nichtangler oder für alle Neuangler, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt den Rhein, einen großen, tiefen, reißenden Fluss teilweise, je nachdem an welcher Stelle man steht. Und die Buhne sind von, ja, von Menschenhand geschaffene Steine, die 10, 15, 20 Meter in diesen Fluss hineingelegt wurden. Kleine Steine, ganz, ganz kleine und vor allem sehr rutschige Steine, die natürlich zusätzlich auch jedes Mal, wenn ein Schiff vorbeikommt, vom Wasser übernetzt werden und noch rutschiger wurden. Wo ich mir denke so, okay, brauche ich das? Ja, da ist der Zander, ich brauche das. Also habe ich mich aufgemacht, musste mich ein bisschen an die Umgebung gewöhnen, ich bin nicht so ganz buhnenerprobt, der Kollege ist da rumgesprungen wie, was weiß ich, Mowgli im Dschungel, ja, als hätte er in seinem Leben noch nie was anderes gemacht, hat er wahrscheinlich auch nicht, hat er mir auch im Laufe der Nacht noch erzählt, auf jeden Fall sind wir freudig mit unserem Tackle und den Angelruten auf die erste Buhne gegangen und ja, ihr müsst aber auch verstehen, wie gesagt, so ein Stein, der schwebt ja nicht in der Luft, das heißt, unter dem Stein sind noch mehr Steine und vor dem Stein sind noch mehr kleine, dreckige Miststeine und jeder Angler weiß es, gerade wenn man aktiv mit Gummifisch oder mit Kunstköder angelt, Steine können richtig tricky sein, ja. Also ganz ehrlich, diese Drillinge, die lieben Steine. Das ist ungefähr so, wie unser kleiner Fuß irgendeine Kante zu Hause liebt, weil du stößt immer dagegen. Und das haben die Drillinge auch drauf. Die stoßen grundsätzlich in jede kleine Felsspalte, bleiben stecken. Je nachdem, wenn man die Köder so wie ich nicht gerade selber lackiert, verliert man dann seinen 20, 30 Euro Lieblingsköder, ist gefrustet und hat die Fresse voll. Und so sollte es mir an diesem Tag am Anfang des Abends auch gehen. Denn wie gesagt, ich bin nicht so buhnenerprobt gewesen und wir haben uns erstmal entschieden, mit Gummifischen zu angeln und die habe ich dann ausgeworfen und ich glaube, es hat 2 Würfe gedauert, da war ich schon lauthals am Fluchen. So eine Kacke, so eine Scheiße, weil es war kein Fisch, der im starken Drill dagegen gehalten hat. Ich wusste genau, was passiert ist. Der Köder hing zwischen den Steinen. Und ich hatte auch noch zusätzlich das Pech, dass ich, egal was ich getan habe, den nicht rausgekriegt habe. Und dann kam der Kollege, er wollte jetzt nicht ganz so vom Namen her hier auftreten im Podcast. Wir nennen ihn einfach mal, wie nennen wir den immer? Wir nennen ihn einfach mal Dirk. Dirk ist am Start gewesen, schaute schon, dass ich Probleme mit der Route hatte und hat gesagt, ey Lucky, stopp, 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 nicht so. Und der buhnenerprobte Mann nahm meine Angelrute und der hat die so ein bisschen bewegt wie eine Peitsche, wo ich mir denke, ich sage, okay, ich sage, ich hatte in meinem Leben schon öfters Hänger, auch gerade beim Forellenangeln und in meinem Alter passiert das eventuell zu Hause auch mal. Nein, das war ein kleiner Spaß, oder? Na, man weiß es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ich sage, warum, was mache ich denn falsch? Er sagt, nein, du musst das so und so machen. Und der nahm die Rute wirklich wie so eine Peitsche, griff gar nicht unten am Griff, sondern zog auf Anhieb, drehte die Bremse zu und spielte einfach nur mit seiner linken Hand an der Schnur. Und irgendwann hat er es geschafft, dass der Köder sich gelöst hat und ich hatte meinen Köder wieder. Es ist nichts passiert, kein Abriss und ich denke mir so, geil. Ich sage, okay, jetzt bin ich motiviert, machen wir noch einen Wurf. Er war gerade 5 Meter weg. Ich sage, Bruder, ich habe hier so ein Problem. Er sagt, pass auf, hast du schon mal was von der Revolvertechnik gehört? Ich sage, was, Revolvertechnik? Ich sage, müssen wir jetzt die Fische erschießen oder was unter Wasser? Ich sage, was meinst du mit Revolvertechnik? Er sagt, nein, das ist eine Technik, die er perfektioniert hat und er möchte mir die gerne zeigen. Ich sage, oh, jetzt wird es spannend, gerade für die Budengeschichte. Ich sage, wie, was, wo, warum? Er sagt, ja, pass auf, du nimmst die Rute, greifst die relativ weit oben nach dem Auswurf und deine linke Hand geht um die Rolle und du fasst nur die Schnur an, wie so ein Abzug beim Revolver. Und du lässt die Schnur da drüber gleiten, dann spürst du jede kleinen oder jedes kleine Hindernis unter Wasser. Ich sage, okay, habe ich noch nie gehört. Ich sage, hört sich aber irgendwie logisch an. Ich sage, ich versuche das mal. Er sagt, ja, Übung macht den Meister. Wird wahrscheinlich nicht sofort funktionieren, aber, und er hat auch nicht ausgesprochen, ich hatte den ersten Auswurf. Ich sage, hat nicht funktioniert. Ich sage, ich hänge schon wieder. Ich sage, aber ich habe jetzt gesehen, wie du das machst mit dem Peitschending. Ich sage, ich hole das wieder raus. Ich zog an der Schnur, zog, zog, zog und zack, pitsch. Oh, ja, scheiße. Hauptschnur gerissen. Ich sage, okay, hat nicht ganz funktioniert. Da muss irgendwas Scharfes gewesen sein. Ich sage, hasse mal einen Moment, weil ich sage mal so, ich werde dieses Jahr 40 Jahre alt und gerade so im Halbdunkeln und im Ganzdunkeln bin ich ganz ehrlich, mein Augenlicht ist nicht mehr das Beste. Und Knoten im Dunkeln Ist auch nicht so geil. Ich sage, oder ich mache die Lampe an. Er sagt, nein, mach nicht die Lampe an. Ich sage, warum nicht? Ich sage, nur ganz kurz, nein, nein, du verschreckst den Schiff, den Fisch und uns könnte jemand sehen. Ich sage, ja, ist doch nicht so schlimm, wenn uns einer sieht. Wir sind ja hier nur zum Angeln. Er sagt, ja, vertraue mir, wir machen hier alles ohne Licht. Ich denke so, okay. Ich vertraue ihm. Ist ja so sein Spot, den er 8 Jahre beangelt. Ich sage, ich vertraue dir da. Ich sage, alles klar. Ich sage, dann musst du für mich knoten, weil ich sehe nachts halt gar nichts mehr. Ne? Ich sage, ob ich da jetzt einen Zander, ein Auto oder was weiß ich, einen Karpfen dran habe, würde ich nicht mal erkennen, wenn ich nicht irgendeine Lichtquelle hätte. Er sagt, ja, ich machte das und zack, 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 hat er mir das Ding neu geknotet und ich sollte weiter üben. Ich möchte mich jetzt dafür noch mal einmal ganz kurz entschuldigen, dass gerade so die ersten 30, 40, 45 Minuten lang er, glaube ich, mehr bei mir war, um neu zu knoten, anstatt dass er selber angeln durfte. Weil ich habe wirklich versucht, diese Revolvertechnik zu verinnerlichen und ich glaube, jeder dritte Wurf war trotzdem ja irgendwann in den Steinen drin. Weil man erstmal diese Übung, dieses Feingefühl haben muss und ich bin sowieso ein sehr grobmotorischer Mensch, mir fiel das echt schwer. Es wurde besser. Aber nicht perfekt. Aber er war guter Ding, hat gesagt, das ist kein Problem, Bruder. Dafür sind wir hier, dass du das lernst. Und ich denke mir so, geil, geiler Typ. Ich sag, cool. Ich sag, dann bist du jetzt einfach nicht mein Guide oder beziehungsweise nicht jemand, der mir die schönen Spots hier in Duisburg zeigt, sondern du bist jetzt mein Knoter. Ist das ein geiles Wort? Knoter habe ich neu erfunden. Tolles Wort. Aber ihr wisst, was ich meine. Also war er erstmal in erster Linie damit beschäftigt, mir neue Vorfächer dran zu knoten oder beziehungsweise ja, das Vorfach dran zu knoten. Snap kann ich mittlerweile, da brauche ich selber nicht hingucken, aber Vorfachknoten schwierig für mich im Dunkeln. Auf jeden Fall hatten wir trotzdem guter Dinge und wir haben geangelt und wir haben geangelt und wir haben geangelt und ich werde nicht vergessen, ich glaube, das war dann so zur 50. Minute, so ungefähr der 55. Hänger. Ich war wieder mit der Rute am Kämpfen und er hatte den ersten Fisch im Drill. Und ich denke mir so, nein, ich sag, du stehst jetzt da und wenn man, klar, wenn er im Drill ist, kann er mir nicht helfen, ne? Und ich denke mir so, das kann doch nicht sein. Und ja, er war freudig am Drillen, hat einen richtig schönen Fisch gezogen, leider kein Zander, aber war ein guter, maßiger Barsch. Und ich denke mir so, geil, ich sage, ich möchte auch. Also habe ich mein Bestes gegeben, meine Rute wieder zu befreien, habe die nächsten Auswürfe gemacht und ja, auch ich hatte mal Glück. Denn zwei, drei Auswürfe weiter, tock, geil, Fisch. Ich schreie noch so, Fisch. Er sagt, was hast du? Ich sage, Fisch. Ich sage, der muss groß sein. Er sagt, was hast du? Ich sage, ja, jetzt nichts mehr. Weg. Verhauen. Scheiße. Denn ich muss wirklich sagen, wenn man gerade am Üben ist, eine neue Angeltechnik zu lernen, ich war wirklich, wirklich bemüht, ihm auch nicht auf den Sack zu gehen, dass ich jedes Mal irgendwie einen Hänger hatte. Und ich habe mir echt zu Gemüte getan, irgendwie so im Halbdunkeln einfach nur auf meine Hauptschnur zu achten, weil es ist ja so, wenn der Köder am Boden absinkt, lässt die Hauptschnur nach. Und abseits von diesem Fingergefühl, was ich in dem Moment noch gar nicht gefühlt habe, großartig, dachte ich mir, ich sage, du weißt es, ich sage, aber wenn der Köder am Grund ist, dann lässt die Hauptschnur nach, dann wird die schlaff. Und dann ziehst du einfach zwei, drei Kurbelumdrehungen weiter hoch und dann kommst du schon nicht in die Steine. Hatte gut funktioniert. Problem war, ich habe einfach gar nicht auf die Rute selber geachtet, auf den Tock und ja, beim Zanderangeln. Und es war meiner Meinung nach hundertprozentig ein Zander. Da zählt jede Sekunde. Die Viecher sind echt wirklich zickig. Wenn die einmal inhalieren und irgendwie den kommt was komisch vor, lassen die auch wieder los. Und so war es halt. Ich war einfach zu langsam, weil ich ja am Angeltechniken üben war. Hätte ich den Fisch doch vielleicht besser mal erschossen. Auf jeden Fall ging das ganze Spielchen noch so 1,5 Stunden weiter. Es wurde mittlerweile richtig dunkel und er hat gesagt, bevor wir jetzt irgendwie zu den nächsten Spot fahren, sollte nicht der letzte Spot an diesem Tag sein, lass uns doch erstmal den Grill anschmeißen und was snacken. Und das fand ich geil. Coole Sache. Gemacht, getan. Ich sag, pass auf, ich sag, ich mach den Grillmeister. Mein Patrick war ja nicht dabei. Normalerweise grillt der ja immer. Wir waren ja nur zu zweit. Also mach ich den Grillmeister. Ich sag, angel du noch ein bisschen weiter. Und gesagt, getan. Ich hatte gerade die Kohlen auf den Grill geschmissen, gerade das Feuer angefacht. Sagt er, komm her, ich hab einen Fisch, ich hab einen Fisch. Und ich flitz da runter und ich hatte gesagt, Buhnen sind kleine, dreckige Miststeine, die teilweise auch noch sehr rutschig sind. Also bin ich ungefähr 10 Meter auf einem Weg von 30 Meter zu ihm gerannt, 5 Meter geflogen, 2 Meter lang geschrien und dann war ich irgendwann da. Es tat ein bisschen weh, weil ich bin erstmal direkt über die, ja, über die eine oder andere Steinkante, Buhnenkante gestolpert, ausgerutscht, ich weiß es nicht mehr, und lag dann so ein bisschen im feuchten Gras, Gott sei Dank nicht mit dem Kopf in die Steine, sondern daneben aufs Ufer gerettet. Das ist halt, wenn man mehrere Jahre Kampfsporterfahrung hat, so ein bisschen abrollen kann man sich, aber es tat trotzdem ein bisschen weh. Er hat herzhaft gelacht, ich habe gelacht, und wo ich dann gesehen habe, was er gefangen hat, habe ich nicht mehr gelacht, denn ja, er war mit dem zweiten Fisch erfolgreich, ich hatte den Grill umlaufen, hatte ein offenes Knie, aber wir haben den ersten Zander an diesem Tag gefangen. Und das war ein schöner Zander, 78 Zentimeter, schön gemessen, schönes Tier. Zander sind sowieso optisch mit einer der schönsten Süßwasserfische, die man hier in Europa, oder was heißt Europa, aber in Deutschland, Holland und so, beangeln kann. Sehr geiler Zetti. Petri, mein Freund, auch nochmal im Nachhinein für diesen tollen Fisch und für mein blutendes Knie. Zumindest habe ich mich dann Kraft meines Amtes wieder zurückgeschleppt an den Grill und habe gesagt, ich mache jetzt erstmal Essen. Ich sage, wenn ihr was fängt, tut ein bisschen weh, gib mir mal ein paar Minuten, erstmal ein bisschen was snacken. Gesagt, getan. Und das ist das Schönste, das kann ich jedem von euch, egal ob Angler oder Nicht-Angler, mitten auf dem Weg geben. Wenn ihr an einem Gewässer steht und es ist der Rhein, es war so ein geiles Panorama gegenüber von uns Firmen. Da hinten war eine Müllabfuhr, da ist die ganze Zeit so Flammen aus dem Kamin rausgekommen, oben aus so einem Industriekamin. Es sah so geil aus und du sitzt einfach mitten in der Wildnis, machst einen Grill an mit einem Kollegen, mit dem du dich gut verstehst, erzählst dir alte Angelgeschichten und snackst dann erstmal so die eine oder andere Wurst oder das eine oder andere Stück Fleisch rein. Mega geil. Darf ich jedem nur empfehlen, und wir hatten auch wirklich Glück mit dem Wetter. Wetter war bombastisch, es sollte relativ kalt werden, wir hatten trotzdem so gefühlt, ja, auch nachts, auch die Nacht verteilt, noch um die 12 Grad Außentemperatur, hatten wir wirklich diesen Tag wirklich Glück gehabt. Und also haben wir gut gespeist, gut uns unterhalten und haben uns auf den Weg gemacht mit meinem Bulli zu dem nächsten Spot. Und das ist ein Spot, das ist definitiv nicht für jeden Angler was. Und für mich sowieso nicht. Ich selber, bin ich ganz ehrlich, habe die dezente Probleme mit Höhen. Denn wir sind bei dem nächsten Spot zum Spund Fisch angeln gegangen oder an einer Spundwand zum Angeln gegangen, und in Duisburg oder beziehungsweise am Rhein, da legen ja auch ganz, ganz große Schiffe an. Das war nicht so wie die Spundwände, die aus Holland kamen, von so 1,50 Meter bis 2 Meter. Ich glaube, danach ging es so 5 Meter steil bergab. Wir hatten auch durch die Temperaturen ein relativ seichtes Gewässer, also vom Wasserstand her. Es war sehr niedrig eigentlich, und wir sind dann da hingekommen zu der Spundwand, und da waren dann so 30 Zentimeter Beton. Davor ging es steil bergab. Also du hast 30 Zentimeter in der Breite gehabt, um da zu stehen. Danach ging es halt knallhart 5 Meter runter. Und ich habe mir gesagt so, nein. Ich sag, willst dir natürlich auch nicht die Buße oder die Blöße geben, nicht zu angeln. Ich sag, aber weißt du was, Bruder? Ich sag, du kannst da vorne machen, was du willst. Ich sag, wenn irgendwas ist, ich sag, ich rette dich. Ich sag, aber ich mach das einzig Wahre, was ich gerade kann, weil da ging so eine kleine Treppe runter, eine Steintreppe, bis halt zur Spundlandkante. Ich sag, ich setze mich mit meinem schönen breiten Popo, setze ich mich auf die Treppe, da kann mir nichts passieren, und dann angel ich von da. Gesagt, getan. Leider, der zweite Spot war nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Ich glaube, er hatte einen Fehlbiss, das war's dann auch, und dann haben wir dann wieder nach einer Stunde den Spot gewechselt. Und dann ist etwas passiert, und ich habe gesagt, auch wenn das ja schon elementar spannend war bis dato, die Folge heißt Lucky in Gefahr. Und da ist etwas passiert, und das ist etwas, weil wir wirklich so aus waren auf Fisch. Er wollte unbedingt, dass ich meinen ersten Zander mit seiner Revolvertechnik fange, etc. pp., dass ich an meinen Fisch komme. Gerade beim Zanderangeln, weil das war ja so sein Fachgebiet. Dann blendet man leider Gottes auch mal die Umwelt um einen herum aus. Und das ist etwas, das sollte uns Anglern oder egal welchen Menschen niemals passieren. Gerade nicht, wenn man in einer fremden Stadt, an einem fremden Gewässer, mitten im Stockduster, mitten in der Nacht, ich glaube, wir hatten da mittlerweile dann 1 Uhr oder 1:30 Uhr, irgendwo an einem Spot wärst, wo sich keiner auskennt. Es war auch ein Budenspot, das heißt wieder diese kleinen Felsformationen in den Rhein hineingebaut, und der Parkplatz war relativ weit weg. Wir mussten durch so ein halbes Feld laufen. Ja, wir Angler, wir sind sportlich, wir machen Kilometer. Wir mussten durch so ein halbes Feld laufen. Das waren gefühlt so 1,5 bis 2 Kilometer Fußmarsch, glaube ich, von dem Parkplatz entfernt. Aber das sollte uns nicht stören, wir waren ja guter Dinge. Nur leichtes Geschirr mit einer Angelrute, einen kleinen Rucksack hinten auf dem Rücken, Kescher dabei, und dann sollte die Party beginnen. Und da ist etwas ganz Komisches passiert, worauf wir eigentlich hätten achten müssen. Denn wir sind Richtung Spot gegangen, Richtung Rhein, und wir haben die ganze Zeit ein Rauschen gehört. ein Rauschen gehört und ich dachte so, das hört sich total komisch an. Und je näher wir diesem Geräusch kamen, also je lauter das Geräusch wurde, wurde alles um uns herum, und die letzten paar Tage war es wirklich trocken gewesen, immer feuchter und matschiger. Und ich dachte irgendwie, das kann doch nicht sein, weil bis zum Rhein hatten wir auf jeden Fall noch gut 500, 600 Meter vor uns. Ich sage, warum ist denn hier alles so matschig in der Wiese? Ich sage, irgendwas stimmt doch hier nicht. Wir haben es ignoriert und das war nicht cool, ihr Lieben. Und deshalb heißt die Folge wirklich Lucky in Gefahr, weil es war wirklich kurz vor knapp. Wir haben das ignoriert, sind durch den Matsch gewatert mit unseren Stiefeln und waren irgendwann auf dieser Buhne. Und das Rauschen war dann auch nicht mehr so laut zu hören, weil wir halt noch gut 600 Meter weitergegangen sind und haben freudig losgeangelt. Und abseits davon, dass ich dann auch meinen ersten Fisch, leider war es kein Zander, sondern auch ein Barsch, aber meinen ersten Fisch fangen konnte, der Kollege noch einen zweiten Zander nachgelegt hat, der nicht unbedingt größer war, aber auch nicht unbedingt kleiner, also auch ein guter Durchschnitt von 70 Zentimetern, waren wir relativ abgelenkt durchs Angeln, durch die Euphorie, Fische zu fangen. Da mal ein Fehlbiss, da mal wieder ein Hänger, weil Buhne, ne? Ihr kennt mich, ne? Ich muss das noch üben. Und irgendwann drehte ich mich um, weil ich pinkeln musste. Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen. Ich habe gesagt, eine Buhne ist ungefähr so aufgebaut mit kleinen Steinen, die so 10, 15, 20 Meter ins Gewässer hineinragen, aufgeschüttet wurden. Das heißt, man steht eigentlich frei im Gewässer. Links neben dir Wasser, rechts neben dir Wasser, vor dir Wasser. Im besten Fall hast du den Weg zurück von der Buhne bis zum Ufer. Dann halt zu einem sicheren Parkplatz und dann halt zu einem sicheren Schlafgemach oder auf dem Weg nach Hause mit dem Auto. Und diesen Weg gab es nicht mehr. Wir haben auch hinter uns noch Wasser gesehen. Und ich sage, ey Bruder, ich sage, irgendwas stimmt hier nicht. Ich sage, guck mal hinter uns. Ich sage, wo sind die Steine? Ich sage, das wird immer mehr Wasser, das wird immer mehr Wasser. Wir müssen Gas geben. Ich sage, was ist hier los? Total erschrocken schaut er mich an. Er sagt, das kann doch nicht sein. Wir wussten gar nicht, was wir machen sollten, ne? Weil es war ja im Prinzip früher Wasser auch kalt, da schwimmst du auch nicht mal kurz durch, wenn es hart auf hart kommt. Es wurde immer mehr Wasser. Das war richtig so aufgeschäumt, als wenn da irgendwo, keine Ahnung, wahrscheinlich auch dieses Rauschen hat das gemacht, irgendwo 500, 600 Meter unter der Erde ein Rohr, also eine richtig dicke Rohrleitung geplatzt war. Das ganze Ufer bestand aus Wasser. Wir standen auf diesen letzten Steinpackungen auf der Buhne, mitten im Rhein, wo die, sag mal, 2, 3 Meter neben uns die Wassertiefe 2, 3 Meter betragen hat, und hinter uns wurde das Wasser immer mehr. Es war wirklich Not am Mann. Es war kein Scheiß, wenn ich euch das sage. Ich habe echt ein bisschen Panik gekriegt, weil ich mir denke, ich sage, das kannst du nicht machen. Ich sage, du kannst jetzt hier nicht irgendwie bei einer Wassertemperatur von 5 Grad irgendwie aufs andere Ufer schwimmen, weil dein Ufer siehst du nicht mehr. Ich sage, irgendwas stimmt da nicht. Also haben wir wirklich unseren Kescher genutzt. Gott sei Dank haben wir jeder einen Kescher dabei, den umgedreht, das heißt den Stiel des Keschers genutzt, um abzuwägen, wo unter dem Wasser irgendwo noch Steine waren, bevor das alles hochgekommen ist, das ganze Wasser. Und haben uns so mehr oder weniger durch das Wasser zurückgewatert. Das war richtig crazy. Du hast nichts gesehen, mitten in der Nacht, du hast nur noch gesehen, dass das Wasser hinter dir immer höher wurde, vor dir war sowieso der Rhein, du kommst nicht weg. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler gewesen, den ich jedem Einzelnen von euch, ihr Lieben, der mir gerade zuhört. Egal wo ihr seid, wenn es fremdes Gewässer ist, gerade ich habe 20 Jahre Brandungsfischen hinter mir, Flut und Ebbe ist auch so ein Thema. Aber ich meine, so ein Rohrbruch, den, ja, das ist halt so ein Ding, das ist nicht alltäglich, gerade an einem Spot, wo du angeln willst. Und dass man da halt auf Fremdgeräusche nicht achtet, das kann einem wirklich teuer zu stehen kommen. Und ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, ihr wisst das, eine Frau zu Hause. Das ist nicht geil, wenn Papa angeln geht und am nächsten Tag nicht mehr wieder nach Hause kommt. Also haben wir richtig Knallgas gegeben. Wir haben uns da durchgekämpft mit dem Keschern, dass wir nicht auch noch irgendwie. Also es war wirklich so. Also teilweise hast du einen Stein vor dir gehabt, der war dann so 20, 30 Zentimeter unter Wasser. Aber daneben war dann halt ein Loch von, weiß nicht, 2, 3 Meter, ne? Das war richtig crazy. Irgendwie die Angelruten geschultert. Keine Ahnung, ob ich noch mal einen Tackle da liegen gelassen habe, irgendeine Box. Das war uns alles in dem Moment scheißegal, weil das Wasser ist permanent gestiegen. Das Wasser ist gestiegen und wir haben es gerade noch so geschafft, wirklich noch so eine Rasenfläche zu betreten nach der Buhne, bevor einfach so alles da auf der Buhne abgesoffen ist. Danach sind wir dann, es waren 2 Kilometer bis zum Parkplatz, haben wir uns weiter durch die, also war mittlerweile Sumpf. Du bist wirklich bis zum Knöchel in der Matsche versunken. Das ganze Erdreich war aufgeweicht durch diese Wassermassen, die irgendwo vom Erdreich hochgekommen sind. Wir haben uns da durchgekämpft. Das war unbelievable. Das war unglaublich. Wir waren so happy, wo wir das Auto gesehen haben, dass wir erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen mussten. Und ihr könnt euch das wahrscheinlich Ja, ihr könnt euch das bildlich leider gerade gar nicht vorstellen. Ich meine, ich bin ja schon verrückt, aber in dem Moment habe ich auch nicht wirklich dran gedacht, ein Foto oder einen Film zu machen. Wir haben wirklich Gas gegeben, dass wir sicher zurück zum Parkplatz kamen. Das kann sich keiner vorstellen, wenn auf einmal um dich rum nur Wasser ist und vor dir geht sowieso nicht zurück, weißt du gar nicht wohin, du kennst dich da auch nicht aus. Das war im Prinzip, war das ja also zur Buhne hin, ein bisschen auch wie so Sandstrand, ne? Danach fing dann die Vegetation an, aber es war alles nur Morast, Matsche, Wasser und wir wussten gar nicht wohin. Ja, wir haben bestimmt auch 200, 300 Meter Umweg genommen, weil teilweise diverse Flächen, gerade wo die Rasenfläche angefangen hat, die standen auch schon 1,5 Meter unter Wasser. Das war unglaublich, was da passiert ist, dass da nicht irgendwie Feuerwehr kam, irgendwas. Vielleicht hat es auch keiner gemerkt, weil das halt wirklich abseits vom Strich ist. Ja, wie gesagt, die besten Spots sind die, die keiner kennt. Im besten Fall kennt der Fisch die. Ja, keine Ahnung, es war total verrückt. Es war total crazy. Und wir haben richtig Glück gehabt, dass wir das wenigstens noch halbwegs gesehen haben, weil halt die Blase gedrückt hat. Wir hätten einfach weiter geangelt und hätten uns irgendwann gefragt: So Scheiße, das Wasser ist bei uns, dann wären wir gar nicht mehr weggekommen. Also war es wirklich ein glücklicher Zufall, dass ich wirklich in dem Moment wirklich diese 20 oder 10 Meter nach hinten von der Bude laufen wollte, um pinkeln zu gehen. Wir hätten das nicht gecheckt im Stockdunkeln. Du siehst das Wasser nicht. Und was eine Kraft Wasser hat, das musste man wieder an diesem Tag dann wirklich erfahren, wie schnell das gehen kann. Das war vielleicht eine halbe Stunde, 45 Minuten, bis aus einem Sandstrand einfach nur ein zweiter Rhein, ein zweites Gewässer entstanden ist. Richtig krass. Von daher darf ich das bitte jedem gerne mit auf den Weg geben. Was heißt gerne? Ich bitte euch darum, egal wo ihr angeln seid am Freigewässer, achtet auf die Vegetation, auf das Umfeld drumrum. Sucht euch zur Not irgendwie im Vorfeld Markierung, gerade in der Nacht. Man kann sich in der Nacht auch beispielsweise sehr gut verirren. Hatte ich in Holland auch schon mal. Dann gehst du mit der Spinfish-Route unterwegs. Oh, hier ist ein Spot, da sieht es gut aus. Und auf einmal weißt du gar nicht mehr, wo du irgendwo im Feld geparkt hast mit deinem Auto oder so. Also, wichtig, wir haben alle ein Telefon, GPS, sonst irgendwas. Macht euch Informationen. Macht euch auf jeden Fall einen Parkplatz, wo ihr geparkt habt, dass ihr eure Karre wiederfindet. Es gibt nichts Schlimmeres, gerade beim Nachtangeln im Winter, wo es ja auch noch bitterkalt ist, wo man ja eigentlich nicht unbedingt die ganze Nacht draußen verbringen sollte, wenn man nicht irgendwie die Möglichkeit hat, sich irgendwo unterzustellen, sei es beim beheizten Zelt oder sein Auto wiederfindet. Und man ist dann wirklich mitten im Nirgendwo und irgendwann, ja, wird es einfach zu kalt und dann kann es auch ganz schnell vorbei sein. Und das, ihr Lieben, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach kein Fisch der Welt wert, wenn ihr euer eigenes Leben in Gefahr bringt. Außer, ich habe seinen Namen vergessen, wie ich ihn gerade genannt habe, außer man ist mit meinem Kumpel unterwegs, nachdem wir uns nämlich da so 2, 3 Minuten ja, vor Augen geführt haben, was denn gerade überhaupt passiert ist, wollte er direkt schon zum nächsten Spot. Und das war dann ein Spot, wo ich dann von vornherein gesagt habe, mein Freund, ich sage, ich liebe Angeln, ich mag eigentlich auch das Risiko beim Angeln, aber das war wirklich ein Spot, da habe ich mich nicht hingetraut, weil das war die Spundwand von oben nach unten, vertikal. Denn wir sind, ach keine Ahnung, wir sind über Zäune geklettert, whatever, wir Angler sind alle bescheuert. Also wirklich so an den letzten Platz, wo man nicht angeln gehen will und sind dann an so einer Steilwand, auch mit so kleinen rutschigen Miststeinen, die nach unten gingen, gute 6, 7 Meter, vorbeigegangen und er sagt so, ja, da unten. Ich sage, wo da unten? Ja, da unten, da müssen wir hin zum Angeln. Ich sage, wie kommst du da hin? Ich sage, hast du hier irgendwo einen Lift? Ich sage, so einen Skilift? Und ich sage, oder mieten wir uns kurz mitten in der Nacht morgens um 2:30 ein Boot, fahren von der Wasserseite hin, steigen da aus. Er sagt, nee, wir klettern. Ich sage, Moment. Ich sage, nein. Ich sage, bei aller Liebe, ich sage, ich habe auch nichts dagegen, wenn du das machen möchtest. Ja, ich angel da seit 8 Jahren, da passiert nichts. Ich sage, nein, Bruder. Ich sage, bei aller Liebe, ich sage, wir haben gerade im Prinzip unseren zweiten Geburtstag hinter uns, weil wir nicht ersoffen sind. Ich sage, und jetzt willst du wirklich bewusst da 5, 6 Meter über kleine, grütschige Steine, die wirklich steil waren, hinunterklettern, an einen Spot, der nicht größer als 2 Meter ist und da angeln. Jo, genau das will ich machen. Ich sage, okay. Ich sage, ich sag das nochmal. Ich sage, wir wären fast ersoffen, weil auf einmal alles um uns rum voller Wasser war. Ich sage, jetzt fahren wir zu dem nächsten Spot. Da ist eine Steilklippe von diesen kleinen, mistigen Drecksspitzen und rutschigen Steinen. Und da willst du jetzt hinabklettern mit Rute und Rucksack. Ja, sagt er, das mache ich seit 8 Jahren. Bis jetzt ist noch nie was passiert. Ich sage, mach das, mein Freund. Ich sage aber bei aller Liebe, ich sage, gerade mit Family zu Hause, ich sage, kannst du machen? Ich sage, ich warte hier oben auf dich. Ich sage, ich bin auch nicht böse. Und wenn du 1, 2 Stunden da angeln willst und was Gutes fängst, mach das. Ich sage, das Einzige, was ich dir sage, ein Stein löst sich. Du brichst dir das Bein. Bei aller Liebe. Selbst dann komme ich nicht runter und rette dich. Ich sage, das mache ich nicht, weil ein Fehltritt an diesem Spot hätte, glaube ich, gereicht und es wäre einfach vorbei gewesen. Und ja, er hat sich gar nicht beirren lassen. Er wusste gar nicht, was ich meinte. Sagte noch so, dann geh doch da hinten und ich bin schon mal weg. Und dann war er auch weg. Und das ist wirklich, also klar, wenn man 8 Jahre lang an den gleichen Spot fährt, wahrscheinlich kennt er jeden Stein mit Namen, der ist da rumgesprungen. Wie so ein, weiß nicht, was soll ich sagen, wie so ein Leopardgecko, nee, Leopardgeckos springen nicht, aber wie so ein Äffchen im Zoo. Ich wollte nur nicht Affe sagen, weil es ist immer so mies, wenn man über jeden redet, dass jemand mit einem Affen vergleicht. Aber ich denke mal, er weiß, wie es gemeint ist, weil das sah total ulkig aus. Der ist da rumgesprungen, als würde ich beispielsweise über eine befestigte Straße laufen. Das hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Und ich stand da oben und denke mir so, okay. 20 Minuten hat es gedauert. Bis! Ich denke mir so, ja, Lucky, vor 10 Jahren würdest du jetzt da runterstürmen und mitdrillen oder filmen oder sonst irgendwas. Ich sage, nein, Lucky, bleib ruhig, du hast Familie zu Hause, du möchtest das nicht. Der wird das schon machen, das Kind. Der wird das Kind schon schaukeln, ne? Hat er auch gemacht, knallhart, und weil wir halt mehr oder weniger Catch and Release verfolgt haben. Ja, was heißt Catch and Release verfolgt haben? Nee, haben wir eigentlich nicht. Aber ist ja auch egal. Anderes Thema. Ihr wisst, was ich meine, ne? Auf jeden Fall war es halt für ihn auch schwierig, auf dieser Steinpackung dann zu drillen, gleichzeitig zu keschern. War natürlich auch nicht fair von mir, ihm nicht da irgendwie tatkräftig unter die Arme zu greifen. Habe ich aber nicht gemacht. Und damit durfte er seinen Fisch landen. Hat es irgendwie noch geschafft, mit Rute, mit Kescher, mit Rucksack irgendwie noch sein Handy zu zücken, so ein geiles, crazy Bild zu machen. Man sieht hinter ihm, ja, nur noch die schwarze Leere. Also den Rhein und diesen einen kleinen Stein, wo ich glaube ich noch nicht mal 10 Sekunden ruhig drauf stehen bleiben könnte, stand er drauf, als wenn er irgendwie auf so einem Walk of Fame wäre. Ne? Der hat es einfach drauf. Manche Menschen, ja, haben das irgendwie intus. Ich mag Höhen nicht, ich mag rutschige Steine nicht. Vielleicht hätte ich mir ein anderes Hobby aussuchen sollen, Lego-Steine oder so. Aber das macht wirklich den großen Unterschied zu einem professionellen Angler, würde ich fast behaupten, der auf jeden Fall crazy im Kopf ist, aber positiv crazy, weil es war einfach eine super schöne Nacht. Und sagen wir mal zu mir, bin ja jetzt ein paar Tage älter geworden, ne, Familie im Nacken, wo man dann dreimal überlegt, willst du darunter, ist es dir es wert? Natürlich wäre es mir wert gewesen, weil das war der kapitalste Fisch von der ganzen Nacht, den er da rausgedrillt hat. Er hatte da vollkommen recht, aber trotzdem, nein. Habe ich nicht gemacht. Ich habe nur das Foto gesehen von dem Fisch. Ich war ja leicht empört, leicht errötet. Hätte ich auch gern gehabt. Aber mir war es wirklich lieber, dass ich am nächsten Tag ja wunderbar zu meiner Family nach Hause kam und ja nicht mein Leben für einen Fisch aufs Spiel gesetzt hat. Das soll jeder selbst für sich entscheiden. Ich möchte nur in dieser Podcast-Folge dir da draußen einmal ans Herz legen. Überleg bitte 2, 3 Mal vorher, gerade am Freigewässer, wenn ihr irgendwie unterwegs seid, gerade beim Nachtangeln im Winter, was ihr da tut, mit wem ihr das tut. Und im schlimmsten Fall, wir haben, glaube ich, letztes Jahr schon mal eine Folge rausgehauen, tut mir eingefallen, gerade beim Nachtangeln, geht bitte, bitte nicht alleine los. Es kann immer was passieren. Und wenn es, keine Ahnung, der Drill ist, Schnur reißt, der Köder fliegt einem ins Gesicht, man blutet, im schlimmsten Fall sticht man sich ein Auge aus. Nein, brauchen wir alles nicht. Gerade beim Nachtangeln, gerade im Winter, geht nicht allein los. Habt immer eine Person dabei, außer so ein Arschloch wie mich, weil ich wäre wirklich nicht diese 5, 6 Meter darunter geklettert. Ich hätte vielleicht im besten Fall die Feuerwehr gerufen oder einen Krankenwagen. Aber habt auf jeden Fall bitte immer einen Angelbuddy dabei, der auch auf euch aufpasst, wenn euch irgendwas passiert. Das geht so schnell an Freigewässern, gerade wenn man irgendwie Spots sieht, die vielversprechend sind, dann möchte man gerne dahin. Ich habe auch gerade früher, wo ich noch ein bisschen jünger war, Spots ausgesucht. Wenn ich da heute nur dran vorbeifahre, wo ich mir denke, wie bekloppt kannst du eigentlich sein? Toi, toi, toi. Bis jetzt geht es mir gut. Ich habe immer noch Spaß am Angeln und wir werden 2025 ganz, ganz viele neue Sachen mit euch erleben. Es ist ultra viel geplant. Ausflüge nach Holland, zu diversen neuen Angelhöfen etc. pp. Ich halte euch auf dem Laufenden. Auf jeden Fall Petri, Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zugehört habt. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Lucky, und passt auf euch auf. Ciao, bis dann.